Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Stellt euch vor, ihr verliert jedes Jahr 15% eurer möglichen Rendite, nicht wegen schlechter Aktien, sondern wegen eures Gehirns. Das passiert 90% aller Privatanleger. Und warum? Dafür haben wir die Erklärungen und den Experten auf dem deutschen Markt schlechthin, Nicolas Kreuz von Invios. Und wir starten heute gemeinsam den neuen Podcast zum Thema Anlegerpsychologie, das Börsenbrain. Und hiermit begrüße ich ganz herzlich Nicolas Kreuz, unser Börsenbrain. Guten Morgen, Herr Kreuz.
Moin Moin aus Hamburg, Frau Beck. Ich grüße Sie. Wo kluge Köpfe ihr Geld nicht dem Zufall überlassen, sondern eben halt hier auch aktiv managen. Falls Sie im Hintergrund Kaugeräusche hören, das ist nicht das Geld, was arbeitet, sondern das ist Dobby, das kleine Findelkind. Ich will es nur, um irgendwelche Irritationen zu vermeiden, will ich es kurz vorweg schicken.
Kein Problem. Also auf jeden Fall tierlieb, das ist schon mal immer gut. Beeinflusst der Hund auch die Anlegerpsychologie?
Definitiv. Wir wissen aus der Wirtschaftspsychologie, insbesondere eigentlich aus der Psychologie, in der Interaktion, dass der Puls sich reduziert, wenn man Bürohunde im Büro hat, dass Menschen angenehmer reagieren, sofern sie keine Ängste haben, also da auch wirklich das limbische System, was ja auch bei der Geldanlage ganz wichtig ist.
Ja, und Sie haben da schon jetzt ein paar super interessante Stichworte gesagt und auch mit ein paar Fachbegriffen, ich sage jetzt mal, um sich geworfen, um die es ja auch gehen soll in unserem Podcast, das Börsenbrain. Und vielleicht, bevor wir dann so in die Themen reinstarten, ich glaube, Sie sind ja schon sehr bekannt und sehr viele Menschen kennen Sie ja auch schon aus Funk und Fernsehen und von diversen Börsentagen und Sie sind ja auch nie verlegen, auf diversen Bühnen den Menschen ihr Wissen weiterzugeben. Aber stellen Sie sich doch nochmal für diejenigen vor, die vielleicht Sie noch nicht kennen und jetzt zum ersten Mal sich auch mit dem Thema beschäftigen.
Ja, also mein Name ist Niklas Kreuz, aus dem Moin Moin kann man eigentlich schon ableiten, woher diese Schalte zumindest teilweise kommt, aus dem schönen Norden, aus dem schönen Hamburg. Seit über 41 Jahren eigentlich mit genau den Unzulänglichkeiten immer wieder auch beschäftigt als Mensch. Was machen wir eigentlich falsch? In welche psychologischen Fallen tappen wir eigentlich rein an der Börse? Und genau darum geht es an der Börse, nämlich um Fehlervermeidung. Ich mache das mittlerweile seit 41 Jahren, seit knapp 25 Jahren in leitender Funktion für unterschiedlichste große Banken, für alle drei Säulen, sprich für den Sparkassenbereich, für den Volks- und Raiffeisenbankenbereich und für viele namhafte Privatbankhäuser. Habe dann aber vor 5 Jahren festgestellt, das kann man eigenständig, selbstständig sehr viel besser, nämlich nicht vom Kunden wegberaten, sondern immer wieder auch zum Kunden zugewandt beraten.
Und jetzt habe ich ja auch ein bisschen gerechnet, also seit 41 Jahren, aber Sie sind ja auch noch gar nicht so alt. Also wieso beschäftigen Sie sich schon so lange mit dem Thema Börse? Also was war so der Anstoß, warum Sie in dieses Thema so früh schon dann wahrscheinlicher als Teenager auch schon reingekommen sind?
Ja, in der Tat. Also erstmal ist es der Weichzeichner vermutlich. Vielen Dank fürs Kompliment vorweg. Nein, in der Tat, ich bin 54 Jahre. Ich habe zwei wunderbare Kinder mit 31 und 26. Mit 14 habe ich das erste Mal oder hat mich das erste Mal das Börsenfieber erwischt, der Virus, auch damals über einen Deutschbanker am Bodensee. Habe dann über den Südkurier mir unterschiedliche DAX-Werte angeschaut und dort auch investiert. Und
also für alle, ganz kurz nochmal, für alle, die auch so meine Generation sind oder noch jünger, wir wollen ja auch insbesondere noch die noch jüngeren Menschen auch erreichen mit diesem Podcast. Also das heißt, wie war das denn früher, wenn man sich informieren wollte? Also für Sie ist das ja jetzt so ganz normal. Deswegen, ich bin ja auch noch ohne Internet aufgewachsen. Also ich kenne das auch noch, wenn meine Eltern so die Börsenkurse so in der Zeitung geblättert haben. Aber erklären Sie doch nochmal für die, die jetzt heute zuhören und sich das überhaupt nicht mehr vorstellen können, wie es mal ohne Internet war. Wie war das denn damals, wenn man traden wollte? Ja, also das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Und vor allen Dingen, wer hat Ihnen das Depot eröffnet mit unter 18?
Ja, da bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Okay, gut.
Weil das mit 14 war man...
Aber das ist doch bestimmt verjährt. Also wer auch immer sich doch, da...
Da haben Sie recht. Und derjenige, der das mir damals ermöglicht hatte, den gibt es leider auch nicht mehr.
Ach, schade.
Verweilt nicht mehr auf diesem Planeten. Aber nochmal zu dem wesentlichen Thema: Traden kannte man, glaube ich, gar nicht als Wort. Und wir mussten zwar auch nicht in die Meyersche oder in die Brockhausche Enzyklopädie reinschauen, aber faktisch gab es das Internet nicht. Wir hatten auch kein Mobiltelefon, da gab es noch die Wählscheiben.
Kenne ich auch noch.
Häuschen, wo man, als man den Impuls verspürte, sich telefonisch irgendwo mit jemandem auszutauschen, da musste man diese Häuschen aufsuchen. Also im Grundsatz hatte man die Printmedien, das war einmal die Tageszeitung, und da stand eben halt auf der letzten Seite im Kleingedruckten die DAX-Werte.
Und das waren auch aber die Kurse vom Vortag, ne? Also
exakt,
das heißt,
genau.
Man war immer einen Tag später erst informiert.
Das hat es auch letzten Endes extrem entspannt, und das ist ja auch mit ein großes Problem für dieser Information Overflow, dass Menschen heutzutage über diese schönen Geräte dann auch teilweise viel zu viel Informationen bekommen, B nicht mehr richtig reduzieren können, daraus dann C die falschen Entschlüsse ziehen, und dabei soll es einfach auch helfen, im Grundsatz Menschen eine Orientierung zu geben. Die Orientierung geht uns leider aufgrund der Technologie auch teilweise zu schnell verloren. Das war damals anders, aber es hatte auch damals andere Nachteile. Man konnte auf Geschehnisse nicht so schnell reagieren, man führte Orders übers Telefon aus. Und in der Form war man wirklich auch immer auf eine direkte Leitung zum Banker angewiesen, der das dann auch per Börsenschnipsel dann auch oder per Faxgerät dann auch nach Frankfurt routete. Also es war alles sehr viel behäbiger, sehr viel ruhiger, beschaulicher, in der Form weniger hektisch, als es heutzutage der Fall ist.
Und wie sind Sie dann zum Thema Psychologie oder Anlegerpsychologie und Börsenpsychologie gekommen, weil das Anlegen und Handeln oder Investieren ist ja das eine, aber jetzt noch das zweite dazu. Und da sind Sie ja einer der wenigen Experten in Deutschland, die wirklich das auch so lange selbst in die Praxis umgesetzt haben und dann eben aber auch in die Vermögensverwaltung bringen oder auch Ihren Kunden beibringen. Also wie kam das dann zusammen? Wo kommt das her?
Ja, das ist vorweg die Kernfrage eigentlich. Ich habe durch mein wissenschaftliches Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Finanzierungslehre, mit Börsenpsychologie und auch der Bankbetriebslehre ein Studium Generales genossen in Kiel, in Köln dann zum Zwecke der Spezialisierung auch noch weiter tiefer gebohrt, auch dort abgeschlossen. Aber mir fehlte eigentlich immer so von der von der Makro- und der mikroökonomischen Seite her, das Angewandte. Das, was eigentlich in diesen Theoremen immer wieder außen vor genommen wird oder ausgeblendet wird, ist eigentlich das irrationale Verhalten des Menschen, dass wir eben halt doch nicht der Homo economicus sind mit einer klaren Nutzen-Präferenzkurve und wir eben halt doch nicht in so gewisse Schablonen oder geschweige denn in irgendwelche Algorithmen reinpassen. Es ist letztendlich der Mensch, der ja auch die Börsen befähigt oder beziehungsweise die Börsen bewegt in die eine oder andere Richtung. Also darf man eigentlich das gesamte Konstrukt Börse auch nicht ohne den Menschen denken, sondern man muss eben halt genau diese Irrationalitäten des Menschen quasi mit internalisieren, sagt man, also mit ins System reinnehmen. Und da ist die Behavior Finance, eine Wissenschaft aus Verhaltensökonomie und der Psychologie, zu einem weiteren Erkenntnisschritt gekommen vor knapp 30 Jahren. Man hat dann auch mittels wissenschaftlicher, medizinischer, neuer Technik, magnetresonanztomografische Verfahren, sagt dem einen oder anderen etwas, oder das sogenannte Bolt-Verfahren, hat man festgestellt, wie Menschen eigentlich Entscheidungen treffen und dass das nicht rational passiert, sondern evolutionsbedingt eben halt irrational passiert. Auf dieser Grundlage fußt dann die Neurofinance wieder auf, sodass man sagt, wir dürfen die Börse nicht ohne den Menschen denken, sondern wir sollten die Börse entsprechend mit dem Menschen denken. Das heißt also, alles, was an der Börse passiert, passiert durch den Menschen und der Mensch agiert eben halt irrational.
Das kommt mir sehr bekannt vor, weil ich stehe ja auch für das Thema Sales und da habe ich immer wieder auch das Thema, dass gesagt wird, ja Moment mal, aber ich entscheide total rational und dann sage ich auch immer so, ja das glaubst du, aber dein Gehirn und wie du funktionierst, basiert auf ganz anderen alten Mustern, die du dir gar nicht bewusst bist und du rechtfertigst danach rational, aber eigentlich entscheidest du komplett anders. Deswegen finde ich das super spannend, dass wir in das Thema heute eben auch reingehen auf der Ebene. Ja,
und korrekt, das ist genau der Punkt. Also ich möchte Ihnen überhaupt gar nicht ins Wort fallen, aber da kommt dann quasi der ungeduldige Wilson mit auch ins Spiel. Das ist unser Institutsschädel.
Also wichtig, das ist nicht ein ehemaliger Mitarbeiter, Geschäftspartner.
Das war auch überhaupt nicht abgesprochen. Wilson kann, wie gesagt, die Fontanelle heben, das ist das Schöne. Und man kann daraus eben halt auch entnehmen, was uns als Mensch eben halt ausmacht. Also das ist hier dieser 1,5 Kilogramm.
Die meisten von uns haben auch eins, ja.
Ja, und bei Männern ist es etwas glatter, es ist zwar größer, es ist etwas volumenstechnisch größer, noch vom Gewicht her, aber es kommt auf die Faltung an. Und das ist bei Damen etwas stärker ausgeprägt, ohne irgendwelche Stereotypen jetzt
zu. Wir machen da sicherlich mal eine eigene Episode zum Thema, wie können auch Frauen und Männer, also wie legen Frauen und Männer unterschiedlich an, weil ich glaube, das ist auch einfach super spannend, weil es ja auch immer wieder mal diskutiert wird. Genau.
Ja, Sie ergänzen sich auch so mit Portfolio Management.
Genau, also Sie sehen heute, also unsere Gäste werden einiges hier noch lernen, miterleben. Also das ist auch ganz wichtig für uns mitzugeben im Podcast. Wir hauen das gesamte Wissen hier raus. Also es wird hier nichts für uns behalten und es gibt nichts, was es dann nur noch in der Paywall gibt, sondern wir geben hier das gesamte Wissen auch frei verfügbar raus. Das haben wir ja auch so abgemacht, weil Ihnen das ja auch so wichtig ist. Das ist ja auch Teil von dem, wie Sie arbeiten und das erleben ja auch immer wieder die Kunden und Kundinnen. Und das sieht man ja auch in den ganzen Reviews über Sie im Internet, dass es Ihnen eben so wichtig ist, dass die Menschen das verstehen. Ja, und
ja, also kein, wie man es auch immer wieder ja sieht, auf den einschlägigen Foren Verkaufsgeschwätz, ich sage, bringe es jetzt wirklich immer so auf den Punkt, kein Get-Rich-Quick-Versprechen hier, keine Crash-Ghetto-Fonds oder etwas, sondern wirklich wissenschaftlich fundierte Behavior Finance, auf der fußt dann eben halt eine gesamte Wissenschaft und auf der Grundlage würde ich gerne mein Wissen einfach in diesen Podcasts weitergeben und das kostenfrei, weil das ist eigentlich das Wertvollste, was man auf der anderen Seite abtanken kann, nämlich diese 41 Jahre Erfahrung. Man muss im Leben geht es ja darum, eher eigene Fehler zu vermeiden und aus den Fehlern anderer zu lernen.
Absolut.
Das wäre das Effektivste. Und man kann eben halt auch nach dem Pareto-Prinzip, und auch das werden wir sicherlich in den nächsten Folgen auch aufbauen, mittels weniger, man muss gar nicht die gesamten 125 Fehler vermeiden, sondern nach dem Pareto-Prinzip halt, wenn man 20% dieser 125 Fehler vermeidet, dann schafft man rund 80% Wirkungsgrad. Und es geht an der Börse wirklich immer nur um das eine Thema Fehlervermeidung. Ja. Dann werden Sie langfristig vermögend an der Börse.
Und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, dass wir da heute und auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre, weil das Thema hört ja nie auf, dass wir da entsprechend reingehen. Und für heute in der Episode haben wir uns ja auch noch einiges vorgenommen. Wir wollten heute darüber sprechen, warum unser Gehirn an der Börse versagt, was der Dispositionseffekt, das müssen Sie dann auf jeden Fall erklären, was der Dispositionseffekt mit Ihren Depots macht, die 6 goldenen Regeln für rationales Investieren und was Frauen und Männer, wichtig, Frauen und Männer ab heute besser machen können. Also das wollen wir heute rüberbringen. Und ich würde sagen, wir fangen ja direkt mal an mit dem größten Problem. Also was ist so das größte Problem, was Sie immer wieder auch sehen, was sich wiederholt und wo jetzt schon mal vielleicht der ein oder andere sagen wird, so, boah, hätte ich das doch mal vor Jahren schon gewusst.
Ja, also im Grunde genommen, das größte Problem schaut sich jeden Morgen selber im Spiegel an. Das sind wir. Wir sind der größte Anlagefeind, weil das Gehirn aus der Evolution heraus über die Jahrtausende, Hunderttausende von Jahren sich auf Partnerwahl und
Futtersuche, ja,
begeben hat. Und daraus ist wirklich auch ein sehr schönes limbisches System entstanden. Daraus ist dann teilweise auch ein reflexives Kontrollorgan entstanden. Ich kann das vielleicht mal kurz an dem Gehirn zeigen. Also das, was uns kontrolliert, das sind 40% der Volumensmasse, kostet bloß zu viel Energie. Das heißt also auch, das kognitive Anstrengen, das rational Durchdenkende wird quasi immer wieder in den Standby-Modus im Gehirn zurückgefahren, weil man sagt, das kostet zu viel Energie. Und wir sind halt damals nicht so feudal mit Nahrung ausgestattet gewesen, sondern täglich auf der Suche im existenziellen Kampf nach Nahrung und nach Partnern, um eben mal zu überleben. Und das haben wir nicht abgelegt. Und deshalb fällt es uns so schwer, auch Dinge klar zu entscheiden, dass wir immer sehr impulsiv auf Dinge reagieren. Schnelle Bewegung, ja, Bitcoin, Gold, schnelle Bewegung.
Ach, wenn es nur Bitcoin wäre, es sind ja Trump-Coins und noch viel, viel schlimmere. Also
schnelle Bewegung halt. Schnelle
Chartenmuster,
darauf reagieren wir, weil wir ja nicht wussten, ob da hinten das Rascheln im Busch letzten Endes ein kleines süßes
ob das Nahrung ist oder ein Fressfeind,
ja, Eichhörnchen oder ein Säbelzahntiger. Und genau in dieser Situation befinden wir uns halt auch an der Börse, weil wir Geld, gibt es auch erst seit 2.500 Jahren, nicht richtig verorten können im Gehirn. Wir versuchen halt mit dem limbischen System subjektiv, nicht rational, sondern irrational das Thema Geld und auch den Zinseszinseffekt zu verorten. Und das gelingt uns nicht.
Okay.
Es ist das limbische System, es ist subjektiv gefärbt. Auch das, was vermeintlich für uns immer so objektiv erscheint, was wir sehen, auch der Sehnerv geht über das limbische System, also dieses Reptiliengehirn. Man sagt ja auch, wenn man verliebt ist, dann sieht man, da hat man die rosarote Brille auf.
Oder so optische Täuschungen ist ja so der Klassiker, ne? Also mit Formen, mit Farben oder wenn man so Bilder sieht und mal sieht man das Bild so, dann wieder anders. Also ja, das stimmt schon. Ja.
Exakt. Und auch der Hörsinn und der Tastsinn, alles läuft auch da über das limbische System. Das war damals wichtig, weil es uns vor Gefahren geschützt hat. Aber heutzutage ist man mit einem 13-fach größeren Gefahrensystem ausgestattet. Das ist die inferiore Insula und die Amygdala. Die ist halt 13 mal größer und deshalb nennen wir halt auch Verluste. Das ist hier der graue Bereich, auch hier bis hier rüber. Und der Bereich, der uns eigentlich immer schön erscheint, und das ist der Nucleus accumbens mit dem Dopaminausstoß, das ist hier dieser kleine Wurmfortsatz. Wir nehmen Verluste halt bis zu 2,6, im Faktor 2,6 Mal stärker wahr als Gewinne. Wir wollen deshalb auch Gewinne schneller realisieren, und da sind wir dann halt auch schon direkt beim Dispositionseffekt, was halt viele Menschen falsch machen. Und wenn man mal so sein Depot anschaut, dann sieht man halt viele Verlustbringer im Depot. Und das ist der Dispositionseffekt, man lässt Verluste halt durchlaufen, man schaut weg, man vergisst die Depot-Einwahldaten, man schaut nicht mehr auf die einzelnen Titel, man versucht es zu verdrängen, so Prinzip Hoffnung. Und bei Gewinn, da wollen wir uns schnell belohnen, da versuchen wir eben halt Gewinne schnell zu realisieren, immer wieder, und die Gewinnbringer sind dann aus dem Depot, und dann hat man 80% Verlustbringer im Depot, und so funktioniert es halt nicht, man muss es genau umdrehen, also das prozyklische Verhalten in ein antizyklisches Investmentverhalten zu bringen.
Haben Sie da so ein Beispiel aus der Praxis, was vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin auch schon mal so passiert sein könnte, dass wir das so ein bisschen noch greifen können? Wie äußert sich das denn in der Anlegerpraxis?
Ja, also im Grundsatz sehen wir genau diese Übertreibung, die wir jetzt ja auch wieder am Markt sehen, dass alles nahe Allzeithoch ist oder zum nächsten High geht. So ist es ja auch in funktionierenden Märkten, aber die Übertreibung nach oben ist halt, folgt auch immer wieder eine Übertreibung nach unten. Wir haben es gesehen bei Covid, wir haben es in Krisenphasen gesehen, Russland-Krise, Asien-Krise, Euro-Krise, immer in Krisenphasen dreht so etwas ab. Wir haben es auch dieses Jahr gesehen, als sich der orangene Mann mit dem Pappschild in den Rosengarten stellte, Anfang April, und danach sich 9 Billionen US-Dollar in Luft auflösten. Das muss man sich mal
vorstellen. Das war doch die größte Marktmanipulation, die wir jemals gesehen haben, oder?
Ja, und jeder, der auf True Social auch einen Account hatte, konnte sogar sich sicher sein, dass zum Einstieg wieder geblasen wurde, auch von Seiten Trumps. Ohne dass ich jetzt mir jetzt die Möglichkeit nicht nehmen möchte, in Amerika jemals wieder Urlaub machen zu dürfen, sind das natürlich
Dinge.
In 3 Jahren vermutlich wieder oder noch viel später. Nein, das sind natürlich Dinge, so funktioniert das nicht in einem geregelten Markt. An einer Börse müssen faire Regeln bestehen. Wir sehen es ja im Soziokulturellen auch, wenn Regeln nicht berücksichtigt werden, sei es Verkehrsregeln, bei Rot nicht über die Ampel zu fahren, nicht zu zweit vielleicht auf dem Elektroroller zu fahren, solche Dinge sind ja in der Regel oder bestehen ja auch als Regel, weil es eben halt ein gutes Miteinander fördert. Und so erodiert natürlich der Markt. Es gibt einen gewissen Vertrauensverlust und damit auch einen Kontrollverlust. Und das sehen wir leider aktuell. Wir haben da in Teilen einfach eine Situation, die unbefriedigend für Anleger ist. Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen, Gewinne zu schnell zu realisieren, das kennt jeder selber, und Verluste lässt man durchlaufen. Das muss man, glaube ich, nur im eigenen Depot einfach beobachten. Und das kann man eigentlich mit einem disziplinierten Ansatz, Trailing Stop wäre mal eine Idee, oder auch breit zu diversifizieren. Und da sind wir eigentlich ja schon bei den goldenen Regeln, die wir eigentlich heute auch nochmal besprechen wollten. Einfach mit einem systematischen Ansatz genau gegen diese emotionalen Kontrollverluste, gegen das emotionale, impulsive Verhalten dagegen anzugehen. Einfach einen gewissen Regelsatz, mit dem man ordentlich dann auch an der Börse erfolgreich anlegen kann.
Das bedeutet, wenn ich das jetzt mal, also ich meine, es klingt natürlich jetzt erstmal schlecht für uns alle, weil das zeigt, wir alle sind ja Menschen. Wenn wir anlegen wollen, dann haben wir alle ein Problem, uns selbst und unser Gehirn, das eben so funktioniert, wie es funktioniert. Wie kann man denn da ein bisschen Hoffnung schöpfen? Also kommt man irgendwie aus dieser Spirale raus? Kann man das irgendwie trainieren oder was kann man da machen? Weil unser Gehirn ist ja nun mal so, wie es ist, und
kann man. Ja, man kann natürlich. Wie gesagt, man kann sich dieser Fehler bewusst werden, und dann haben wir halt auch gesagt, man mittels diesen Pareto-Prinzips kann man mit 6 einfachen systematischen Investmentregeln Fehlervermeidungsstrategien eigentlich sehr erfolgreich sein. Es wird einem nicht gelingen, alle Fehler zu vermeiden. Oftmals braucht man auch Erfahrung. Das ist eben halt das, was Profis den privaten Investoren oder Anfängern an der Börse eben halt auch voraus haben, dass sie im Grundsatz eben halt schon aus ihren eigenen Fehlern gelernt haben. Mhm. Aber der kluge Mensch lernt halt aus Fehlern anderer. Also erste Regel ist definitiv auch Ruhe zu bewahren. Systematisches Verkaufen ist die sicherste Art und Weise, Vermögen, sein eigenes Vermögen zu vernichten. Also wirklich Kognition statt Emotion. Diese Börsenkorrekturen sind normal. Wir nennen es Volatilitäten. Und da eben halt diese Volatilität, Gelassenheit walten zu lassen, ich glaube, das ist so mit einer der Superkräfte an der Börse. Also mit dem Gluteus Maximus kann man eigentlich vieles auch vermeiden.
Also für all diejenigen, die nicht regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und nicht wissen, was das ist unser Sitzmuskel.
Genau, der größte Muskel überhaupt am Körper.
Ja. Nee, also das heißt, normalerweise soll man ja eher auch mal wieder aufstehen und man sagt ja auch, Sitzen ist das neue Rauchen, aber das heißt, an der Börse macht es durchaus Sinn, einfach auch die Themen mal auszusitzen, ja. Und was ich jetzt auch schon mal mitgenommen habe, dass man sich einfach dessen bewusst wird erstmal, was sind denn die Triggerpunkte oder die Emotionen, wie funktioniert denn unser Gehirn? Das heißt, wenn man in Zukunft mal morgens wieder aufsteht, aufs Depot guckt und es ist alles rot, dass man nicht die Panik bekommt, sondern dass man erstmal okay sagt, gut, erstmal analysieren, was passiert hier, was sind die Optionen? Ja, also ich habe das ja auch, habe ja jetzt auch schon ein paar Krisen miterlebt. Also ich saß damals auf dem Trading Floor, als die ganze Lehman-Geschichte war und da ging es ja jeden Tag runter, runter. Also es war ja jeden Tag, man wusste ja nicht, wann es vorbei ist. Mhm. Und in Covid war es tatsächlich so, da habe ich für mich ein paar ganz gute Trades einfach auch gemacht mit ein paar Unternehmen, wo ich einfach gesagt habe, hey, ist jetzt alles runtergegangen, ist aber ein guter Zeitpunkt, um mal einzusteigen. Ja, weil ich mir aber auch dieser ganzen Themen bewusst war und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch schon 15 Jahre mitgemacht an der Börse. Ja, also ich kann es total bestätigen, wenn man neu ist und man hat, selbst wenn man BWL studiert hat, ich habe ja auch BWL studiert und habe dann aber angefangen zu investieren und ich dachte, ich wüsste, wie es läuft, aber ich habe natürlich auch bei meinem ersten Trade einfach nur Geld verloren. Warum? Ich habe natürlich einen Optionsschein gekauft. Also übrigens, das hier ist keine Anlageberatung, ganz wichtig. Ich erzähle nur, wie es bei mir war. Und ich habe natürlich einen Optionsschein gekauft, weil ich ungeduldig war, weil ich wollte einfach auch schnelles Geld und ich hatte das für eine gute Idee gehalten, aber es hat natürlich nicht funktioniert. Und dann habe ich meine ersten 500 Euro damals einfach auch versenkt, aber es war Lehrgeld, weil ich habe daraus ja auch dann was gelernt. Also ja, ganz wichtig, Emotionen erkennen und wissen, wie funktioniert unser Gehirn und ja, Hilfe suchen durch jemanden, der mehr Erfahrung hat, mehr weiß und ja, da einfach Sicherheit geben kann. Mhm. Ja.
Wir unterscheiden zwischen erlernten Wissen und erfahrenem Wissen, also erlernt, einfach auswendig gelernt und dann auch wirklich das zu erfahren. Das sind unterschiedliche Wirkweisen, die auch im Hippocampus stattfinden. Und nochmal, wir waren ja gerade bei dem Dispositionseffekt, also wirklich da auch mit diesen klaren Exit-Strategien zu arbeiten, wenn etwas in die falsche Richtung geht, sich selber solche Limits zu setzen. Man kann das sehr schön heute über technische Systeme, den Trailing-Stop, dass so ein Stop nachzieht und dann auch einen Verkauf auslöst, ohne dass man sich wieder selber betrügt und sagt, Prinzip Hoffnung, dieser Wert wird schon wieder kommen. Ja, wie wir es bei der Telekom gesehen haben, da hat noch keiner seinen Einstandswert wieder gesehen, als das dann die Börseaktie von Herrn Krug damals empfohlen wurde. Viele haben dann auch nochmal günstig verbilligt und immer wieder eingekauft, gutes Geld dem Schlechten hinterhergeworfen. Da gibt es einfach ein paar Prinzipien und ich denke auch, dass wir über die nächsten Podcast auch über wunderbare Instrumente wie beispielsweise ETFs und ETCs auch sprechen. Wir werden jetzt nicht konkret über einzelne, aber dass das gute Instrumente sind.
Auf jeden Fall.
Fehler zu vermeiden, indem man eben halt auch auf Einfachheit, auf Effektivität und Diversifikation, also den Diversifikationseffekt, den Streuungseffekt in Bezug auf Risiko auch dabei
hat. Die Telekom ist ja auch so ein schönes Beispiel, weil ich helfe ja auch immer mal wieder Kunden auch aus dem Ausland, je nachdem, den deutschen Anleger zu verstehen und den deutschen Markt. Und da nutze ich dieses Beispiel tatsächlich sehr häufig, weil alle wollen immer in den deutschen Markt, weil es ja hier so viel Vermögen zum Anlegen gibt und weil ja so viele Menschen ihr Geld noch auf dem Sparbuch haben. Deswegen denken ja immer ganz viele, in Deutschland ist das Potenzial ganz hoch für eine Konvertierung vom Sparbuch zum Depot. Aber ich habe immer das Gefühl, und ich habe das auch bei meinen eigenen Eltern damals ja miterlebt, dieses Telekom-Aktien-Debakel ist so tief im deutschen kollektiven Anlegergedächtnis, dass teilweise sogar ja noch die Kinder, die jetzt heute 30, 35 sind, dass sogar die noch diese Storys kennen oder auch von ihren Eltern unbewusst vielleicht als kleines Kind wahrgenommen haben. Das sitzt dann im Gehirn. Ja. Und dann haben die automatisch diese Angst und Glaubenssätze, nee, an die Börse gehe ich nicht, das ist Spekulieren. Ne? Also das ist ja noch das nächste Problem, was wir speziell in Deutschland haben, warum noch immer so viele Menschen sparen. Aber ich glaube, also wir haben ganz viele Themen für die nächsten Monate, für ganz viele Episoden. Aber das Beispiel musste ich einfach jetzt nochmal.
80% der Gelder im DAX sind ausländische Gelder, also von ausländischen Investoren. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass nur ein Fünftel der Deutschen in die eigenen größten Standardwerte investiert ist und 80% über Dividenden, über Möglichkeiten der Kapitalvermehrung partizipieren, das sind die ausländischen Investoren. Und wir sitzen quasi oder stehen an diesen Fließbändern, schaffen Rendite für eben halt diese ausländischen Investoren. Und das muss man sich vor Augen führen, auch wenn man in dieser Debatte, in der wir uns ja gerade aktuell wieder befinden, was die Altersvorsorge anbelangt, insbesondere vielen jungen Zuhörern, denen, glaube ich, ziemlich klar jetzt wird, dass sie entweder bis 100 arbeiten müssen oder eben halt anders vorsorgen als über die normale gesetzliche Altersvorsorge. Mhm. Und da gibt es einen Teil betrieblich, aber vieles ist halt nicht mehr möglich über das Umlageverfahren, sondern über das kapitalgedeckte Verfahren. Auch da werden wir sicherlich viele Antworten geben und dem einen oder anderen sicherlich helfen können in dem Thema auch Altersvorsorge.
Genau, und das vielleicht an der Stelle noch mal kurz gesagt. Also wir wollen auch ganz viel Interaktion gerne haben hier. Das heißt, wer immer etwas wissen möchte oder Fragen hat. Also wir werden dann auch nach und nach die Tools dafür online schaffen, dass man sich da auch beteiligen kann, Fragen stellen kann. Also wir werden das dann auch sammeln und vielleicht machen wir auch mal eine Episode und beantworten nur Anlegerfragen. Das wäre doch, glaube ich, auch eine gute Idee, dass wir einfach schauen, was kommt da auch so rein und dass wir die dann einfach live beantworten. Also wenn wir dann jetzt noch mal zusammenfassen, die Lösungsansätze noch mal ganz kurz aus Ihrer Sicht für, ich sag mal, diese häufigsten Probleme oder erstmal, dass man sich des Themas noch nicht so bewusst ist. Was sind da der bewährte Prozess aus Ihrer Sicht?
Ja, also wir haben daraus 6 goldene Regeln entwickelt. An dem ersten Punkt wirklich die Ruhe zu bewahren. In panischen Situationen ist man, glaube ich, immer schlecht beraten, ex ante aus der Situation heraus zu reagieren, sondern einfach eine Nacht drüber zu schlafen, auch wenn man Entscheidungen getroffen hat, welche Motivation dahinter war. Da hilft auch ein Tradingbuch, dass man einfach seine Entscheidung als einen Punkt aufschreibt. Die schlechteste Tinte ist immer noch besser als das beste Gedächtnis. Das ist ein chinesisches Sprichwort. Und wirklich mit Kognition statt mit Emotionen zu investieren. Also solche Börsenkorrekturen eben halt auch als normal anzunehmen. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Ja? Ertrag kommt von Ertragen. Also auch mal einen Verlust nicht dann wirklich zu realisieren, sondern es einfach mal wahrzunehmen als eine gegebene Volatilität. Die zweite Regel ist eben halt nicht dem eigenen Dispositionseffekt zu verfallen, das heißt Gewinne zu schnell zu realisieren, sondern wirklich Gewinne laufen zu lassen, Verluste nach unten hin zu begrenzen. Verluste, Heller hatte mir das damals mal in München beim Elite-Report abends in einer sehr plastischen Weise dargestellt. Ich war noch sehr, sehr jung, hatte gerade mein Studium und beim ersten Vermögensverwalter angeheuert. Und da fragte ich ihn auch so als junger Mensch, wissbegieriger Mensch, ja, was ist denn wichtig an der Börse? Und dann sagte er zwei Dinge. Ein Chart von links unten nach rechts oben, ja, das ist logisch, alles andere ist ein schlechtes Investment. Und das Zweite war halt, Verluste zu kappen. Das ist mit das Wesentlichste überhaupt. Verluste sind wie schlechte Dates, sagte er, also eher kurzfristig kappen. Dates, schlechte Dates eben halt schnell möglichst zu verlassen und nicht dann 20-30% nach unten durchsacken lassen. Verlust und da eben halt mit Trailing Stops dann auch zu arbeiten. Dritte Regel ist auch eine der wesentlichsten Regeln, nämlich wirklich auf Einfachheit zu setzen, Effektivität, Diversifikation, also Effektivitätsprinzip kennt jeder von sich aus, eben halt mit 20% Input, Wirkungsgrad erzielt man 80% des Output, das, wie gesagt, des Wirkungsgrades. Das ist ganz wichtig, auch an der Börse, dass man mit dem sogenannten Kernsatellitenansatz, also im Kern mit 80% mit ruhiger Hand Dinge wirklich, was wir unter der ersten Regel auch subsumiert haben, laufen zu lassen. Damit macht man dann das klassische Marktbeta und dann hat man halt mit 20% sogenannte Satelliten, die man an- und ausschalten kann, um Modethemen, Trends zu spielen, Dinge, wo man vermeintlich meint, ein Alpha zu generieren, also die Outperformance gegenüber dem Markt. Das ist wichtig, breit zu streuen. Wir haben jetzt gerade von Optionsscheinen, exotische Werte, Einzelwerte. Das macht alles keinen Sinn, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern den gesamten Haufen zu kaufen. Und wenn man das gefunden hat, was man da drin sucht, dann zur Seite nehmen und breit in Regionen, Branchen, in Anlageklassen, in der Breite, in der Tiefe diversifiziert zu sein. Antizyklisch zu kaufen, also wenn es nach unten läuft, so wie wir es auch im Supermarkt eigentlich machen, intuitiv.
Wenn es günstiger ist, kaufen wir mehr.
Genau, und wenn es teuer ist, dann lieber verkaufen.
Das ist ja auch das ist ein sehr schönes Beispiel.
Einkaufen, teuer verkaufen, was wir ja im Grundsatz als Kaufmannsprinzip auch hier als ehrbarer Kaufmann auch in Hamburg das wieder auch beherzigen sollten. Also nicht aus dem Bauch heraus zu investieren, sondern eben halt mit der Logik im Einkauf liegt der Gewinn, da drauf zu achten. Und das korrespondiert mit der fünften Regel, also wirklich auf Kosten zu achten, und die Kosten hat man ja letzten Endes auch in der Hand, weil man über sein eigenes Aktivitätslevel Kosten produziert oder Kosten vermeidet. Also es gibt von Morningstar eine sehr, sehr gute Studie. Vor 7-8 Jahren haben sie festgestellt, dass private Investoren signifikant in etwa 3,3% pro Jahr Performance verlieren gegen institutionellen und semi-institutionellen, nur weil sie eben halt ihrem eigenen Anlageprofil.
Man sagt ja auch, hin und her macht die Taschen leer.
Exakt. Das ist genau der Punkt. Also da darauf zu achten, dieses Aktivitätslevel, auch wenn es von der Natur aus immer auch für uns so wichtig war, statt in der Höhle zu sitzen und über Lagerfeuer zu grummeln, was mache ich jetzt, sondern es war immer besser, nach draußen zu gehen, Beeren zu sammeln oder irgendwas zu jagen. Wir sehen das auch im Sport, dass man bei Torschüssen Torwarte, die nicht ruhig abwarten und dann nach links oder rechts springen, dann auch die Möglichkeit haben, auch in der Mitte noch einen Ball abzufangen. Also zwei Drittel Chancen haben, sondern sie springen, bevor der Schütze schießt, nach links oder nach rechts und haben dann nur eine 50-50-Chance. Und an der Börse geht es halt wirklich nur um Wahrscheinlichkeiten. Also nichts anderes, eine höhere Wahrscheinlichkeit zu provozieren oder in eine Richtung zu gehen und dabei eben halt auch die Kosten in Betracht zu haben. Und ein hohes Aktivitätslevel korrespondiert eben halt nicht mit einer ordentlichen Rendite. Das tut es nicht. Und die letzte Regel, das ist somit die wesentlichste, das, wie gesagt, das Pareto-Prinzip, was ich ja schon erwähnt habe, dass man flexibel in dem Satellitenbereich sich engagiert, aber im Kern, da bleibt man ruhig dabei. Ja, man hält dort ETF-Positionen im Fixed Income oder im Equity-Bereich, also sprich im risikoreicheren Bereich oder im konservativeren Bereich, und lässt das breit laufen. Also nicht die Suche nach dem Top Top-Tipp oder Top-Einzelaktie, sondern breit zu diversifizieren. Und dafür gibt es eben halt wunderbare Instrumente, die physisch hinterlegt sind. Da achtet man auch auf eine gewisse Größe. Aber auch das werden wir in Ruhe in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich besprechen.
Ja. Und es ist ja heute einfacher denn je zu diversifizieren. Also durch die, aber das machen wir dann in den nächsten Wochen noch in Ruhe. Ja, ich glaube, ich packe das auf jeden Fall alles auch nochmal in die Shownotes. Also die 6 goldenen Regeln packe ich auf jeden Fall so nochmal drunter, dass das auch jeder schnell findet, der zuschaut oder zuhört. Und dann wäre jetzt die Empfehlung mal an alle, die heute sagen, so hoppla, da habe ich mich mal irgendwo wiedergefunden. Sucht euch mal eine Regel aus und einfach mal vielleicht ja ein ETF-Portfolio sich anschauen. Wie breit ist das denn gestreut? Oder hängt man da noch an irgendwelchen Rohrkrepierern aus irgendwelchen anderen emotionalen Gründen? Ja, also ich kenne das ja auch. Man hat so seine Lieblingsaktien und wenn man sich dann trennen muss, rational, dann fällt es einem dann doch schwer. Aber genau, und was Sie ja auch gesagt hatten, was ich ganz gut fand, ein Trading-Tagebuch, das man sich nochmal auch aufschreibt. Ja, warum, wieso, weshalb habe ich das gekauft und dass man sich das dann bewusst macht. Ja, also ich glaube, Sie hatten gesagt, Anti-Panik-Handbuch entsteht dann daraus. Ja.
Ist ein schönes Schlagwort. Habe ich so leider nicht gesagt. Das gilt Ihrer Kreativität, ist Ihrer Kreativität geschuldet.
Na gut.
In der Tat, so ein Handbuch, um Dinge nochmal zu rekapitulieren. Weil man lernt am besten sogar aus seinen eigenen Fehlern. Am besten wäre es natürlich, sie zu vermeiden, aber daraus zu lernen. Ich glaube, es ist töricht, ein zweites und drittes Mal den gleichen Fehler zu machen, sondern aus diesen Fehlern zu lernen. Das macht den Erfolgreichen von dem unerfolgreichen Investor. Das unterscheidet die beiden Kategorien.
Ja, das war auf jeden Fall verdammt viel schon für heute, für die erste Episode. Also da werden ja noch viele dazukommen. Und wie gesagt, wir sind bemüht, das alles so einfach wie möglich immer zu erklären mit praktischen Beispielen, mit denen wir uns alle identifizieren können. Es wird sicherlich auch für mich nochmal den ein oder anderen Aha-Effekt haben, wo ich vielleicht mein eigenes Anlageverhalten auch nochmal hinterfrage hier und da. Und das Ziel ist eben, dass man aus dem Podcast so viel Wissen wie möglich rausziehen kann, um auch wirklich sich selber weiterzubilden und aber auch ja selbstbewusster vielleicht Anlageentscheidungen in Zukunft treffen zu können und vielleicht auch mal Nein zu sagen, wenn wieder mal der Vertreter X oder Y um die Ecke kommt und einem irgendwas, ich sag jetzt mal, Teures, Sinnloses andrehen will. Grundsätzlich finde ich auch Anlegerpsychologie, wenn man das einmal verstanden hat, man kann es ja überall im Leben benutzen. Ja, also es gibt ja immer wieder mal Situationen, wo auch kluge Marketingfachleute versuchen, unsere Steinzeitgehirne genau, ja. Und wenn wir dann jetzt heute mal das Thema zusammenfassen, dann würde ich sagen, okay, das Gehirn ist kein guter Investor, das ist Nummer eins. Ja. Nummer zwei, die größten Risiken an der Börse sind wir selbst, also emotional. Mhm. Und ja, die 6 goldenen Regeln, die Sie vorhin auch erwähnt hatten, mit als psychologisches Sicherheitsnetz quasi.
Das trifft sehr, sehr gut. Wenn man da schon seine Quintessenz rausgezogen hat, dann waren das keine verschwendeten Minuten. Zumal eben halt diese Finanzbildung, wenn man sie dann wirklich auch für sich so wahrgenommen hat und daraus dann lernt, dann sind teure Fehler zu vermeiden und dann hat sich das schon alles gelohnt.
Ja, und zumal wir ja auch Finanzbildung nach wie vor an den meisten Schulen immer noch nicht. Also
leider. Ja.
Also ich habe es nur gelernt, weil ich eine Bankausbildung gemacht habe. Aber auch selbst dann, das hat mich nicht vor Anlegerfehlern geschützt. Also ich wünschte, es hätte damals mehr Podcasts gegeben. Insofern freue ich mich, wenn wir da die nächsten Wochen auf dieser Mission weiter voranschreiten. Noch irgendwelche letzten Worte für die heutige Episode, Herr Kreuz? Was möchten Sie unbedingt heute noch den Zuhörern mitgeben?
Lust auf Börse machen, das sollte es letzten Endes auch so ein bisschen provozieren. Und ich freue mich einfach auf die nächsten vielen Podcasts, die da folgen, um dann einfach auch nochmal Wissen zu verteilen. Mit dem Wissen von heute stellt sich der Anlageerfolg von morgen ein.
Besser kann man es nicht sagen. Das würde ich es genauso stehen lassen. Und wie gesagt, alle, die jetzt heute zugehört haben, schreibt gerne auch Herrn Kreutz an, über die Webseite, über Social Media, auf LinkedIn. Also ihr findet ihn auf jeden Fall. Wir richten aber in Zukunft noch eine eigene Seite auch für den Podcast ein. Also bleibt gespannt dabei. Und damit würde ich sagen, genau, vielen Dank für die Insights. Gehirnchirurgen könnten in Zukunft wahrscheinlich auch ihre Freude an dem Podcast haben.
Dürfen wir den Namen schon verraten? Dürfen wir den Namen schon verraten?
Den Namen haben wir doch schon am Anfang verraten.
Ah, okay. Ja, sehen Sie, passt man auf, das Gehirn.
Genau,
ja,
genau.
Die Aufmerksamkeitsspanne, 8 Sekunden.
Wir haben es am Anfang schon gemacht, also ich schneide das dann am Ende hier vielleicht nochmal raus, das ist kein Problem. Dann würde ich jetzt nochmal eine Verabschiedung machen und wir machen danach einen zweiten Take für das Thema Börsengeschehen, ne? Dann gehe ich jetzt nochmal in die offizielle Verabschiedung.
Ja.
Also wir hoffen, es hat euch heute gefallen, aber viel wichtiger, wir hoffen, ihr habt heute was gelernt und wir werden die nächsten Episoden dafür sorgen, dass es noch deutlich mehr an Wissen wird. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für den Dialog, Herr Kreutz. Und ja, bis zur nächsten Episode.
Bis bald.